Beachte bitte unseren Disclaimer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Ich bin euer Aktienbuddy Marcel und freue mich, dass ich hier für euch die Folge 317 aufnehmen kann und darf. Der liebe Philipp hat aktuell eine Work-Work-Balance, weshalb wir hier heute alleine sind. Aber ich glaube, wir haben trotzdem spannende Themen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und neben einer doch spannenden Berichtssaison gibt es eben auch eine knapp 10 Milliarden Dollar Übernahme, auf die wir heute hier eingehen möchten. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch, ja, relativ grandiose Schnäppchenpreise an den Märkten bei einigen Unternehmen. Und ich auch glaube, da finden wir bestimmt auch ganz spannende Burggräben, die vielleicht gerade zum halben Preis verramscht werden. Ich würde sagen, lasst noch ein Abo da, noch einen Like und denkt dran, wer in unsere WhatsApp-Gruppe möchte, der kann natürlich mit einer 5-Sterne-Bewertung und das uns einfach per Mail zuschicken und dann kann er da einfach mal einen Monat kostenlos reinschnuppern, bevor es dann eben 4 Euro im Monat kostet. Auch das, denke ich, verkraftbar, wenn man dann doch mal die Informationen sieht. Ich freue mich auf die Folge mit euch und ich würde sagen, wir starten. Beginnen wir heute mal ganz makroökonomisch und da ist ein wichtiges Gespenst zurück und zwar die Zinsangst, so ein bisschen zumindest, denn liebe Leute, wir wissen es, wir wollten eigentlich mal runter von den hohen Zinsen, gerade in den USA, aber das ist genau gerade das Problem, denn tatsächlich die Erzeugerpreise in den USA haben doch ganz schön reingehauen, ne? Die waren noch stärker als erwartet, was natürlich jetzt für den Markt wiederum bedeutet, dass die Zinsen gegebenenfalls länger oben bleiben. Higher for longer heißt es eben in den USA. Und das ist eben dann doch auch wieder eine schlechte Nachricht für zum einen die unprofitablen Tech-Aktien und zum anderen natürlich auch für die Investitionstätigkeit, die eben dann weiter gelähmt bleibt. Was natürlich wichtig wäre, um Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Und deswegen bleibt es hier natürlich spannend, aber vielleicht ist auch eine gute Chance, gerade für die ganzen Cashflow-Maschinen, die es so am Markt gibt, Aktien, die eben wirklich sehr, sehr stark funktionieren. Und da gibt es einen zum Beispiel, der heute auch schon gemeldet hat, und zwar richtig starke Zahlen, und zwar war das Walmart. Und Walmart ist, ich sag mal, der Gradmesser der, ja, am Ende muss man sagen, der einkaufenden Gesellschaft, ne? Also einfach jeder, ne? Du, ich, nur eben in den USA. Und das ist eben das Interessante daran, dass hier zum Beispiel die Quartalszahlen sehr, sehr stark waren. Ja, auch die Aussichten waren wirklich gut, dass man eben doch für das Geschäftsjahr 2027, was aktuell eben läuft, ein operatives Ergebniswachstum von 6-8% vorausschaut. Das ist natürlich wirklich gut. Und hier sagt auch Walmart, dass es zum Beispiel die Automatisierung und auch die Einführung von KI eben auch eine Ursache dafür ist, dass man eben profitabler arbeiten kann. Sehr praktisch, wie wenn ihr mich fragt für diese Aktie, denn die ist eben auch wirklich sehr, sehr stark. Und wenn man auf das letzte Quartal schaut, muss man sagen, ist es doch ein sehr gutes Wachstum, über 5% gewesen. Und auch die Dividende wird um 5,3% auf knapp einen US-Dollar angehoben. Und jetzt nochmal ein fettes Aktienrückkaufprogramm von 30 Milliarden Dollar. Das ist wirklich eine echte Hausnummer. Die Aktie selber konnte erst positiv starten, aber dann doch aufgrund, nicht gerade einer günstigen Bewertung, doch ein Stück nachgeben. Aber am Ende ist sie neutral unterwegs. Und liebe Leute, das ist auch tatsächlich eine 1 Billion US-Dollar Market Cap. Also Walmart gehört hier wirklich zu den ganz, ganz Großen, was man eben, ich sag mal, als Investierter auch natürlich spürt an einer sehr, sehr starken Performance in den letzten Monaten und Jahren. Walmart entwickelt sich eben hier doch wenig zügig, obwohl es eben etwas ist, wo natürlich die Leute schon schauen, was kaufe ich ein, wenn gerade auch die Kaufkraft dahingehend sinkt. Wenn man das Fundamentale anschaut bei Walmart, sieht man eben stetiges Wachstum. Das ist genau das, was wir Anleger sehen wollen, was für uns Anleger natürlich interessant ist, dass die Gewinne und auch die Umsätze steigen. Und hier reden wir ja auch schon wirklich von einem echten Dickschiff, wenn man mal bedenkt, dass sie alleine 740 Milliarden US-Dollar Umsatz machen. Leute, das ist wirklich Wahnsinn. Aber natürlich Bewertungen nicht ganz ohne. Natürlich wird auch hier der Burggraben mit eingepreist, der einfach groß ist, denn es ist schwer für die Konkurrenz wettbewerbsfähig zu bleiben, denn Walmart ist auch immer wieder an neuen Technologien interessiert. Sie schaffen es auch, die Automatisierung in ihren Lagern weiter und weiter herauszubauen. Und das sind natürlich alles Wettbewerbsvorteile, so First-Mover-Themen, die sie eben dann auch schaffen, in die Ergebnisse ihrer Zahlen umzusetzen. Also, wie mich fragt, ein tolles Unternehmen, welches, ja, verschuldungstechnisch kann man total vergessen, trotzdem noch ordentlich Geld in der Kasse hat und dementsprechend natürlich auch zu Recht so läuft, wie es eben läuft und auch besser läuft als ein paar seiner Wettbewerber, die wir hier am Markt natürlich auch immer wieder sehen. Dividendenrendite ist hier natürlich nicht das große Thema aufgrund schon dieser ja sehr erfolgreichen Performance als Aktie. Selbst wenn wir hier nochmal auf den Chart schauen von Walmart, ist es eben so, dass man ja einen Dauerläufer, wirklich im wahrsten Sinne einen Dauerläufer hat, der sicherlich hier und da mal eine Pause einlegt, aber insgesamt die Aktionäre doch glücklich macht. Und ich glaube und befürchte, dass es hier auch nicht so schnell ein Ende gibt. Die Aktie wirklich sehr, sehr gut und wird auch weiterhin sehr gut laufen, was natürlich hier die Zahlen auch zeigen. Kleinere Rücksätze kann man dann eben auch nutzen für einen Einstieg. Das ist eins der stabilen und sie sind ja auch ein bisschen das Thermometer, wie es den Leuten so geht. Und gerade zuletzt muss man sagen, sind es eben auch die etwas höheren Einkommen, die eben ihr Geld ausgegeben haben bei Walmart. Das heißt auch am Ende, dass die Gutverdienenden etwas sparen, weil sie eben nicht bei diesen sehr High-End Märkten einkaufen gehen, sondern ihre Lebensmittel eben bei Walmart holen, wo es dann doch eben ein wenig bezahlbarer ist als bei gewissen Luxusaktien. Und hier haben wir gleich eine schöne Brücke für das nächste Unternehmen, was wir heute unter die Lupe nehmen, weil auch hier wurden die Quartalszahlen gemeldet und auch das spiegelt die Konsumentenstimmung wider. Das ist die Aktie von Bookings. Manche haben es im Depot, manche warten auf den Aktiensplit. Vergeblich muss man sagen, denn bisher gibt es keinen Aktiensplit, aber wenn man weiter dranbleibt und diesen Kursverlauf verfolgt, sieht man natürlich auch, dass die Aktie gut runterkommt. Und hier muss man sagen, hatte der Markt schon ein bisschen eine gewisse Reiserezession eingepreist. Ja, wenn auch die Konsumenten sich zurückhalten, dann ist das tatsächlich ja etwas, was immer so ein bisschen schwierig ist, dass man eben ja vielleicht seine Reise verschiebt, vielleicht einfach etwas kleiner reist, als man das vielleicht vorhatte zunächst. Und jetzt muss man sagen, die Aktie auch nach den Zahlen wirklich, man muss schon sagen, eingebrochen, noch weitere 7%, obwohl sie ja ohnehin schon unter ferner Liefen stehen. Trotzdem ein Blick auf die Quartalszahlen. Und da muss man sagen, sind die Gewinne etwas unter den Erwartungen, aber eigentlich noch verkraftbar. Und auch beim Umsatz mit 15,5% kann man sagen, dass es wirklich ein dickes Schiff ist. Ja, also für Bookings ein großes oder der größte in diesem Segment. Und gerade auch in den Bereichen, die Airbnb vielleicht nicht bedient, muss man sagen, 15,5% Wachstum, hallo, das ist super und vor allem auch weit über den Erwartungen, was zeigt, dass es Q4 letzten Jahres wirklich gut lief. Die Bewertung ist mittlerweile gar nicht mehr so hoch. Wir reden hier von einem KGV von knapp 16 für ein Wachstum umsatzseitig von 15. Und auch wenn man die Prognosen anschaut, kann man schon feststellen, dass man sehr gut weiter wachsen möchte. Das ist tatsächlich ein gutes, also man möchte auch noch schneller das Umsatzwachstum ranziehen. Man hat viele Reinvestitionsprogramme laufen und da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie sich Booking dann auch fängt. Denn als Aktie könnte ich mir vorstellen, ist hier das Chancen-Risiken-Verhältnis mittlerweile gar nicht mehr so schlecht. Auch hier können wir mal gerne einen Blick auf den Chart werfen. Der ist gerade für die, die uns hier als Videopodcast sehen, dann immer mal ganz spannend, wenn man da mal was sieht. Wenn nicht, ich beschreibe es natürlich gerne. Die Aktie ist mittlerweile unter den $4,000 runtergerutscht. Aber da sind natürlich einige Unterstützungen und vor allen Dingen hat man sich seitens der Aktie recht weit von den gleitenden Durchschnitten abgewandt. Das heißt, hier ist natürlich ein kurzfristiges Signal in Richtung 4.500 durchaus denkbar. Das heißt, für die Trader natürlich interessant, aber auch für diejenigen, die langfristig einsteigen wollen, auch wenn der Aufwärtstrend hier so ein bisschen wackelt, also gerade eine Korrektur begonnen hat bei diesem Unternehmen, kann man sich vielleicht hier in Tranchen immer wieder ein bisschen einkaufen, ein paar Stücke sichern und ja, vielleicht ist es dann auch nur eine halbe Aktie. Und trotzdem tut es erstmal keine Not, denn aktuell befindet sich die Aktie in einem überverkauften Zustand. Das heißt, es ist eine Frage der Zeit, dass hier wieder Käufer reinkommen und machen wir uns nichts vor. Sie sind Platzhirsch und auch Gewinner von KI, weil sie natürlich noch viel besser zugeschnitten dem Kunden zeigen können, wo es hingeht. Und perspektivisch kann natürlich auch eine ChatGPT oder eine Gemini oder wer auch immer über Bookings natürlich dann auch die besten Angebote finden. Insofern glaube ich, dass sie sogar hier eine gute Chance haben, wieder zu drehen. Und wenn der Umsatz so steigt, wie sie es hier eben gezeigt haben, dann ist das schon sehr gut und wird natürlich auch weiterhin ja auch den Anlegern Freude machen auf langfristige Sicht. Das muss man so sagen. Und ja, natürlich muss man die Marketingausgaben hier und da hochschrauben, aber das ist eben auch immer oder hat sich auch bisher immer gelohnt. Sie sind einer der besten Kunden von Google und das Search-Geschäft ist nach wie vor richtig gut, beziehungsweise natürlich auch für Alphabet sehr erfolgreich und auf der anderen Seite natürlich auch für die Werbenden, sonst würden sie es ja nicht machen, über Jahre und Jahrzehnte hinweg mittlerweile, weshalb man, glaube ich, hier eine gute Chance hat, ordentlich einzusteigen, wenn man das peu à peu macht. Qualität, die aktuell ein bisschen günstiger zu haben ist, wenngleich eine Aktie natürlich mit $4,000 immer noch eine Stange Geld ist. Ne? Also nichts, was man jetzt gleich mal so immer so parat liegen hat. Und wenn ja, dann freue ich mich natürlich, dass das dann bei euch der Fall ist. Würde ich mich natürlich freuen für jeden. Marktkapitalisierung von 140 Milliarden durchaus verkraftbar. Ich sag mal, es ist eins der größten Marken. Und ja, bei dem Portfolio, bei dem Wachstum, was ja auch weiterhin prognostiziert ist und im KGV von 16, muss ich sagen, bin ich selber so ein bisschen am Überlegen, ob man hier nicht bei den auch wirklich sehr guten Nettogewinnmargen, die man mit knapp 20% ausweist, nicht eine gute Chance hat. Gesamtverschuldung ist etwa so hoch wie die Kasse, die sie haben, also ihre 16,5 Milliarden US-Dollar in der Kasse. Das ist natürlich auch etwas Schlagkräftiges, um hier weiter Wachstum voranzutreiben. Coole Aktie, cooles Unternehmen und das ist eigentlich ein gutes Stichwort für die nächsten Unternehmen, denn richtig gute Zahlen, muss man sagen, hat auch das Unternehmen, das Cybersecurity-Unternehmen Palo Alto Networks gebracht. Und da müssen wir doch mal einen größeren Bogen machen, denn Palo Alto Networks ist ja ein Unternehmen, was gerade so richtig die Cybersecurity-Branche aufwühlt regelrecht. Denn sie haben ein super cooles Angebot für alle, die Kunde werden würden wollen. Denn ich sag mal, die CEOs haben ein großes Problem. Und zwar, wenn sie im Bereich Cybersecurity aktiv werden oder eben Unternehmensführung und Unternehmenslenker, dann entscheiden sie eben aus der Seite, ja, von mir aus Produkte von Palo Alto, aber für bestimmte andere Sachen müssen sie vielleicht Okta verwenden oder für Datensicherheit Rubrik und dann vielleicht wieder CrowdStrike. Und das alles ist ein bisschen viel und nervt natürlich dann auch den Kunden. Aber Palo Alto hat im Prinzip ein Produkt, was sie jetzt mittlerweile sehr stark ausrollen, wo auch ein bisschen das Wachstum nachgelassen hat jetzt, aber immer noch auf sehr hohem Niveau, welches eben zeigt, dass man alles in einem haben kann. Und Palo Alto lockt die Kunden aktuell mit knapp 6 Monaten, oder es sind glaube ich 6 Monate frei, kostenfrei, das Komplettpaket zu nutzen, wenn man gleichzeitig bei allen anderen raus ist. Das heißt, so kann man natürlich auch kleine Wettbewerber fast schon, ausstechen. Und das scheint auch weiterhin zu wirken, weil sie ja gutes Wachstum haben. Und ja, die Strategie ist super aggressiv. Und natürlich machen wir uns nichts vor, neue Kunden bezahlen erstmal nichts, 6 Monate lang. Das ist in den Zahlen natürlich immer noch ein Thema. Aber wenn man jetzt mal hier die Zahlen durchgeht, kann man nicht meckern. Und mal abgesehen von den, von der Gewinnguidance, also die Erwartungen für das Jahr 2026, die sind zwar etwas unter den Erwartungen, weshalb die Aktie auch negativ reagierte diese Woche, aber vielleicht hier auch mit einem guten Sinn für zukünftige Wachstumsaussichten. Man investiert quasi mit weniger Gewinn in die Zukunft und das könnte bei Palo Alto natürlich sehr spannend sein in den nächsten Jahren. Next Generation Security heißt das Gesamtprodukt und hier sind auch die wiederkehrenden Ausgaben um 33% gewachsen im Vergleich zum letzten Jahr. Und das ist schon wirklich eine hervorragende Kennzahl und zeigt doch ganz klar, dass Palo Alto auf dem richtigen Weg ist, wenngleich kurzfristig eben geringere Gewinne zu erwarten sind. Aber das ist nicht ganz so schlimm, wenn man langfristig investiert sein möchte. Die Quartalzahlen 14,6% Wachstum sind 2,6 Milliarden US-Dollar, also über den Erwartungen. Und mit 16 Milliarden Dollar haben sie eben auch eine wirklich gute Pipeline, ein gutes Auftragsgeschäft und das zeigt eben auch deutlich, dass ihre Produkte am Markt gefragt sind. Eigentlich ein Traum für uns Aktionäre, die eben jeden Tag entscheiden müssen, welches Unternehmen wir uns ins Depot legen und vielleicht auch lange halten und wir müssen die Geschäftsmodelle verstehen. Hier hilft es natürlich dann auch einfach eure KI mal zu fragen, Mensch, erklär mir das Geschäftsmodell, was genau machen Sie? Was bedeutet hier eigentlich ganz genau Next Gen? Und wenn man das einmal geschnackelt hat, ist es, glaube ich, ganz praktisch. Dann kann man auch, gerade wenn es mal ein bisschen runtergeht, auch viel entspannter bleiben und sich dann nicht verrückt machen. Denn Wir wissen alle, es ist manchmal einfach auch ein Auf und Ab. Und wer oft reinschaut, kann natürlich auch oftmals enttäuscht werden. Wer aber nach 5, 6, 7, 8 Jahren, vielleicht auch 10 Jahren mal wieder reinschaut ins Depot, wird überrascht sein, wie gut so eine Performance doch sein kann, gerade bei gesunden Unternehmen. Aber die Konkurrenz schläft nicht. Und so kam diese Woche eben auch eine neue Meldung rein, und zwar von Microsoft und CrowdStrike, die eine doch sehr spannende Vereinbarung bekannt gegeben haben. Und zwar ermöglicht Microsoft deren Kunden für Azure die Falcon-Plattform von CrowdStrike über den Marketplace zu erwerben. Und hier muss man wissen, dass CrowdStrike selbst natürlich den Vorteil jetzt hat, einen Zugang zu sehr vielen Premium-Kunden zu haben. Und nun wird, oder sagt der George Quartz, der CEO von CrowdStrike, ich will meine Premium-Software nicht verschenken. Und er hat natürlich auch hat er recht, wenn auch die Vorstände der Kunden sagen, ja, wir haben da natürlich ein Problem mit den Finanzvorständen der Kunden, da die sagen, ah, wir haben jetzt hier ein Budget für Microsoft Azure und jetzt brauchen wir noch eigentlich ein Budget für, ja, Cybersecurity und dann auch noch für dies und für das. Und so zeigt aber der Deal, dass der IT-Chef jetzt sagen kann, okay, du brauchst kein neues Budget aufnehmen, sondern du kannst einfach die Millionen nehmen, die du zum Beispiel vertraglich in der Microsoft Azure Cloud zugesagt hast, und so kannst du eben tatsächlich auch CrowdStrike damit bezahlen. Ein Riesenvorteil, weil der Zugang viel, viel leichter ist und das Onboarding bei CrowdStrike sich von mehreren Monaten auf eigentlich wenige Stunden verkürzt. Tatsächlich eine Nachricht, die unterschätzt wird. Ich habe jetzt noch nicht viel davon gehört, außer eben diese Bekanntgabe, und ich glaube, es wird unterschätzt, und dieser Wettbewerb zwischen Palo Alto Networks und CrowdStrike wird kein Entweder-Oder sein. Sie werden sehr wahrscheinlich beide sehr langfristig sehr stark profitieren. Die einen eben in der Einstrategie, die anderen eben in der jeweils, ja, kooperativen in dem Falle, wie es eben CrowdStrike macht. Und ich glaube, das könnte den Umsatz in den nächsten Monaten deutlich anheben. Und CrowdStrike als Aktie, man muss sagen, ja, selbst im Chart, klar, immer mal eine Schwankung, das darf man nicht vergessen, bei der Bewertung ist es nicht unüblich, aber auch wenn der kurzfristige oder der mittelfristige Trend jetzt erstmal gebrochen wurde, das heißt, es kann auch noch ein paar mehr Abverkäufe geben, kurzfristigerseits, das ist nicht auszuschließen, also hier kann man auf der Lauer liegen, aber Rücksetzer zu kaufen hat sich bei der Aktie doch immer wieder gelohnt, weil es einfach wirklich noch ein sehr großer Burggraben ist, den die Aktie hier zeigt, natürlich auch mit sehr starken Wachstumswerten oder Wachstumszahlen, die getragen sind, fundamentalerseits. Und wer länger dabei ist, hat hier natürlich viel Spaß mit diesem Investment. Wenn wir uns auch mal hier zu CrowdStrike den Zahlen anschaut, kann man auch festhalten, dass sie natürlich extrem hoch bewertet sind. Ne? Cybersecurity, das ist so neben KI immer noch das große Ding am Markt. Und ja, jetzt wird einer vielleicht sagen, ja, was ist denn hier mit den Gewinnschätzungen los? Die sind ja ein bisschen runtergegangen. Aber ja, man investiert natürlich weiter und weiter. Und so ist es eben, dass der Umsatzwachstum aber hier der entscheidende Faktor ist. Denn aktuell versucht man natürlich, diesen Kuchen so breit wie möglich weiterhin aufzustellen in einem Markt, der weiterhin sehr stark wächst. Und wenn der TAM, der Total Addressable Markt, weiter wächst, ist es natürlich auch wichtig, sich weitere Anteile zu sichern. Und das darf auch gern mal kurzfristig auf die Gewinne gehen, wenn man dafür aber hinten raus natürlich einen viel größeren Kundenhebel hat. Und so ist es eben auch für CrowdStrike sicherlich ein ganz wichtiges Thema. Bewertung, wie gesagt, 104 Milliarden Market Cap ist schon wirklich immer noch sehr üppig. Und schaut man sich die Bruttogewinnmargen an, dann ist das schon wirklich beachtlich. Ja, also auch eine Schwankung, die durchaus auszuhalten ist, wenn man die 52-Wochen-Bereiche mal anschaut, zwischen $300 und 566, ist natürlich schon eine recht breite Schwankung. Aber eben da vielleicht immer die Schwäche mal nutzen, hier und da eine Tranche zukaufen. Muss man auch nicht gleich all in gehen. Das macht dann meistens eh keinen Sinn. Insofern hier die spannende Nachricht. Das könnte das Wachstum weiter vorantreiben, ohne Geschenke zu verteilen, muss man ja sagen. Ein Unternehmen, in dem ich ebenfalls investiert bin, welches hier die Zahlen gemeldet hat diese Woche, war Cadence Design Systems. Und wir reden hier von einem Unternehmen, dass man auch durchaus zu Recht als KI-Gewinner der zweiten Reihe sehen kann. Denn ja, sie sind natürlich ein ganz wichtiger Schaufelverkäufer. Sie bauen die Software, mit der Nvidia seine Chips überhaupt erst designen kann. Cadence sitzt aktuell auf einem irren Auftragsbestand von $7.8 Milliarden. Das ist wirklich viel, wenn man bedenkt, dass sie hier ein Umsatzziel für das Gesamtjahr von knapp 5,9 bis 6 Milliarden US-Dollar haben. auch hier KI-gestützte Designlösungen, die eben den Auftragsbestand deutlich erhöhen. Wie ein Uhrwerk berichten sie jedes Mal, denn sie haben immer Mühe über den Erwartungen geliefert. Beim Gewinn war es diesmal sogar deutlich mehr. Mit fast $2 die Aktie konnte man hier schon den Markt positiv überraschen. Auch im Ausblick kann man sagen, dass hier wirklich dass man nicht traurig sein muss. Wirklich tolle Zahlen. Und ja, die Aktie ist natürlich, wie es aktuell im schwankenden Markt doch üblich ist, ins Minus gerutscht. Das sehen wir doch hier und da öfter. Und auch in dieser Zeit sind es halt 2,8% Minus. Aber das ist sicherlich auch langfristig nur ein kleiner Rücksetzer, denn macht man den Chart mal richtig lang, so auf 10 Jahre, dann sieht man, was für ein Dauerläufer das ist. Und das wird oft auch unterschätzt, genauso wie bei Synopsis, die am Ende des Tages keine Einjahresbetrachtung am Ende verdient haben, sondern tatsächlich eine Mehrjahresbetrachtung. Wenn das Big Picture so aussieht wie hier bei Cadence Design Systems, und zwar von links unten nach rechts oben, dann hat man hier, glaube ich, den richtigen Riecher gehabt. Eine spannende Übernahme habe ich ja schon angekündigt. Diese Woche gab es von Danaher. Und Danaher kauft Masimo. Masimo ist ein Medizintechnikhersteller, der eigentlich so den MedTech-Deal des Jahres darstellt. Und auch im letzten Jahr gab es da wenig große Übernahmen. Aber dieses Mal hier knapp 10 Milliarden US-Dollar oder 180 US-Dollar pro Aktie in bar, was einfach mal ein satter Aufschlag für die Masimo-Aktionäre ist von 40%. Also wenn man sich den Kurs von Masimo anschaut, war das erstmal ein schöner Sprung diese Woche. Kann man sagen, herzlichen Glückwunsch, von irgendwie 130 Dollar kommend auf 175. Und da ist natürlich nochmal so eine kleine Gap, falls was scheitert. Das heißt, 5 Dollar sind dann noch offen bis zum Übernahmepreis. Würde sich jetzt wahrscheinlich nicht lohnen. Wäre ich Masimo-Aktionär, würde ich jetzt natürlich schnell verkaufen. Nicht warten, bis die letzten 5 Dollar auch noch reinrutschen. Das ist einfach für die Zeit, die es noch dauert, nicht sehr praktisch. Und als Danaher-Aktionär kann man sagen, nicht schlecht. Ist zwar erstmal nicht wenig Geld, aber es ist relativ genial, denn Masimo ist der Weltmarktführer für Blutsauerstoffmessung und lag im einem sehr starken Patentstreit mit Apple, die natürlich auch mit ihrer Uhr und so eben das Thema auch angehen. Und da gibt es eben schon ein längeres Hin und Her. Und das große Apple hat natürlich mit Masimo selbst einen recht kleinen Gegner. Aber Danaher hier selber ist nämlich auch kein kleiner. Und sie haben eine gewaltige Bilanz und schlucken jetzt eben Masimo. Und das wird, gerade in diesem berühmten Danaher hier, Business Systems, sehr spannend, weil Masimo eben dann gnadenlos auf Marge getrimmt wird und dann eben auch sehr effizient auf die Beine gestellt wird. Und dann hat Apple eben auch einen größeren Gegner vor sich für die Rechtsstreitigkeiten. Spannend für Danaher hier Aktionäre, denn hier sind eben viele Potenziale zu holen, sonst würde Danaher hier das nicht machen. Und die sind eben bekannt, Unternehmen einzukaufen, die über Jahre aus- und weiterzuentwickeln und dann eben entweder auszugliedern, wie man es doch hier und da schon mal gesehen hat, oder weiter im Unternehmen durch Synergien eben zu behalten und durch weitere Zukäufe dann zu optimieren. Auch das macht diese Aktie aus, wenngleich sie jetzt schon seit ein paar Jahren so ein bisschen am Herumdümpeln ist, wenn man das vielleicht mal ganz salopp sagen möchte, ist sie doch sehr langfristig ein schöner Dauerläufer. Sie hatten so richtig Rückenwind zur Corona-Zeit, da war eben das Ganze, der ganze Sektor stark gefragt und seitdem sind sie eher in einer Seitwärtsphase, um diese Überbewertung, die sie zeitweise hatten, abzubauen und vor allen Dingen auch das etwas nachlassende Wachstum, was sie eben hatten, um das wieder einzupreisen in die doch recht hohe Bewertung damals. Und jetzt mittlerweile ist die Bewertung in Ordnung. Mit 24er KGV, fast 25, ist das immer noch relativ hoch für ein Kernumsatzwachstum von 3-6%. Finde ich jetzt nicht allzu üppig. Und mir fehlt hier so ein bisschen die Dynamik im Gewinn, aber sie sind auch schnell mal beim Überraschen. Und das darf man hier vielleicht nicht vergessen. Und wer hier sehr langfristig schon dabei ist, der hat natürlich auch einen ganz anderen Punkt. Und wer langfristig überzeugt ist von diesem Unternehmen selber, kann hier natürlich schön den Sparplan anwerfen und dann einfach die Aktie laufen lassen über die nächsten Jahre. Und was oft bei Qualitätsaktien zu sehen ist, wenn sie doch mal mehrere Jahre seitwärts laufen, ist dann auch relativ viel Luft nach oben, wenn es dann mal ausbricht und Kurse neue Hochs erreichen, der Aufwärtstrend wieder aufgenommen wird. Ähnlich zu sehen wie bei Johnson & Johnson vor nicht allzu langer Zeit. Und mittlerweile ist die Aktie ja schon richtig satt gelaufen.
Diese Folge wird präsentiert von
eToro, unserem Werbepartner, der seit diesem Jahr mit on board ist. Und eToro bietet eben leichten, doch einfachen Handel, auch in verschiedenen Währungen, sehr, sehr kostengünstig. Also da gerne mal reinschauen. Es ist sehr einfach im Aufbau, es ist sehr leicht zu handeln. Natürlich sind alle möglichen Trading-Sachen möglich, die man eben so kennt, von Stop-Loss bis hin zu auch irgendwelche Limits, die man natürlich setzen kann. Also da auch für Fortgeschrittene natürlich ein ganz wichtiges Thema. Aber was eben auch hier mit einem großes Thema spielt, ist dieses Social. Und zwar, man hat auch die Möglichkeit, neben seinem eigenen Portfolio, was man natürlich aufbauen kann, kann man aber eben auch noch andere Investoren, die sehr gut performt haben und das nachweislich sehr gut performt haben, auch einfach folgen und dementsprechend dort investieren. Das heißt, man macht einfach exakt das Gleiche wie diejenigen, die man hier zum einen folgt, rein inhaltlich, aber eben auch dementsprechend damit anlegt. Das ist natürlich insofern praktisch. Auch da gibt es natürlich verschiedenste Anlegertypen mit verschiedensten Strategien. Und da kann man natürlich dann auch davon profitieren und sagen, okay, komm, ich habe mich jetzt mit einem hier ganz gut beschäftigt. Der kann den Markt hier mehr oder nachweislich auch schlagen. Und das ist doch ein schöner Mehrwert, den vor allen Dingen eToro-Kunden gut genießen können. Daneben sind natürlich noch weitere schöne, wichtige Themen, die man besetzen kann, von Krypto bis hin zu ETFs, aber auch Rohstoffe und Devisen. Das darf man, glaube ich, auch nicht ganz vergessen. Insofern, wir sind hier schon on board. Wir haben ein Portfolio bestehend aus Autodesk und Duolingo. Ja, man sieht schon, Duolingo ein deutliches Minus, aber auch Autodesk hat ein bisschen federn lassen aufgrund der ganzen Thematik rund um die KI-Software-Angst. Aber da sind wir gar nicht müde und können natürlich weiter investieren und werden wir natürlich auch nach und nach weiter aufstocken. Insofern überlege ich mir noch, was ich hier kaufen werde und im nächsten Mal, wenn eToro wieder als Werbepartner da ist, werde ich berichten, was ich hier gekauft habe. Wenn ihr auch Interesse habt, könnt ihr hier natürlich in den Link in den Shownotes euch anmelden, registrieren und wenn ihr $200 einzahlt, bekommt ihr eine Gratisaktie im Wert von $50 dazu. Finde ich ein schönes Angebot, eine kurzfristige, schnelle Rendite von 25%. Wo kriegt man das schon mal so schnell? Dann braucht man schon häufig eine Quartalzahlenbewegung mehr, um das zu erreichen. Insofern lohnt sich sicherlich hier das Angebot. Also folgt nochmal runter in die Shownotes. Also anhalten, vielleicht kurz beim Joggen, mal Luft holen, kurz durchatmen, den Link treffen und anmelden. Auch das geht übrigens sehr, sehr schnell und digital. Eine weitere spannende Aktie, die ich heute mitgebracht habe, ist SPS Commerce. Und hier haben wir ein Unternehmen, welches wirklich stark abgestürzt ist in den letzten Wochen und Monaten. Und ja, im Jahresverlauf, hier sieht man es durchaus auch schon, wirklich nicht gut ist. Auch in einem Jahre Betrachtung ist wirklich schon erschreckend, wie stark sie abgestürzt ist. Aber SPS Commerce hat tatsächlich einen riesen Burggraben und den möchte ich nicht vorenthalten und aktuell sind sie auf einer Bewertung, die es für mich zu einer Übernahmespekulation macht und damit natürlich auch zu einer kurzfristig bis mittelfristigen optimistischen Wette macht. Und zwar kurz zu SPS Commerce, was machen sie eigentlich? Also es gibt ja so ein Problem im Handel und zwar der globale Handel hat so ein bisschen, es ist so wie ein Unternehmen, ein Anbieter möchte bei Walmart verkaufen zum Beispiel und Walmart spricht jetzt in dem Fall Sprache X, Target Sprache Y und Amazon zum Beispiel dann Sprache Z. Und wenn du ein kleiner Hersteller bist, der zum Beispiel Socken verkaufen möchte, dann ist es schwierig, da das ganze Thema Bestellen, Rechnungssysteme, also das sogenannte EDI-System fehlerfrei zu bedienen. Und jetzt ist das Problem, dass man hier IT-Fehler lieber vermeidet. Denn wenn hier Walmart zum Beispiel einen IT-Fehler erkennt, also egal ob jetzt in der Lieferbarkeit, in einem Abrechnungssystem, in all dem, was man eben so im Handel in dieser Lieferkette hat, dann gibt es eben auch eine Ablehnung von Walmart und eben dann auch eine schöne Strafgebühr. Und das ist ein Albtraum für jeden, der irgendwas liefert, irgendwas verkaufen möchte in dem Einzelhandel. Ja, also nicht nur bei Walmart, nicht nur bei Target, nicht nur bei Amazon, sondern auch bei anderen großen und wichtigen. Und SPS Commerce steht genau in der Mitte und ist so der Art Dolmetscher. Ja, also er nimmt quasi die Daten von auf und übersetzt es quasi vollautomatisch in das die Sprache, die Walmart, Target und Co. eben benötigen. Und ja, wenn man das einmal haben möchte und einmal in diesen Handel dann auch reinkommen möchte, dann wird man das nur über SPS Commerce, über diesen Dolmetscher erledigen. Und jetzt kommt eben ein riesen Burggraben, der es eben tatsächlich sehr spannend macht. Denn SPS Commerce hat seit über 20 Jahren zehntausende Kontakte zu eben den Händlern, zu den Anbietern geknüpft und ist auch tatsächlich das größte Netzwerk der Welt, welches nicht einfach mal so durch ein Startup ersetzt werden kann. Außerdem gibt es extremste Wechselkosten, die ja wirklich keinen Spaß machen, für egal wie man das Ganze im KI betrachtet. Ja. Denn wenn die IT einmal läuft und Walmart pünktlich bezahlt, würde man niemals einen Systemwechsel riskieren, nur um hier und da ein paar Euro zu sparen. Also das ist halt wirklich ein Running System, was einfach lebensnotwendig ist für alle, die irgendwo in diesen riesen Markthallen von Walmart und Co. Verkaufen wollen. Und die Logistik selber verzeiht hier tatsächlich keine KI-Halluzinationen, aber auch irgendwelche Wahrscheinlichkeiten, die tatsächlich dann auch generiert werden. Und insofern ist das hier wirklich ein riesengroßer, man muss schon sagen, wirklich riesengroßer Burggraben, den SPS Commerce mitbringt. Und warum hole ich hier so weit aus? Es ist insofern wichtig zu wissen, was sie machen, um vielleicht jetzt dann auch zu verstehen, dass sie gerade wirklich wahnsinnig günstig bewertet sind. Sie haben ein KGV von unter 14, also 13 mittlerweile, 2,2 Milliarden US-Dollar Market Cap, also wirklich super klein, muss man sagen. Sie waren auch schon deutlich größer. Das ist, gehört hier mit dazu. Also sie sind wirklich extremst eingebrochen. Zum einen wegen der KI-Angst, dass Software hier und da ersetzt, aber vor allen Dingen auch deswegen, weil die letzten Umsatzwachstumsziele eben auf 7% runtergeschrumpft sind für 2026. Das ist so ein bisschen das Problem, was gerade gesehen wird. Die Gewinn oder diese Dynamik, die Wachstumsdynamik, die lässt nach. Und das macht es eben dann ein bisschen unattraktiver noch für Anleger, weshalb zu der KI-Angst sogar noch eben, naja, eine Verlangsamung des Wachstums gehört. Darf man aber, wenn man es einordnet, nicht vergessen, dass gerade eben viele Händler so ein bisschen Probleme haben, ja, im Umsatz. Also es ist so, dass auch da, mal abgesehen von Walmart, was wir schon besprochen haben, gibt es eben auch noch ein paar andere, die eben aktuell so ein bisschen, naja, wo die Kunden eben nicht so kauffreudig sind. Und das merkt natürlich dann auch dementsprechend der SPS Commerce, weil einfach weniger Produkte da hingehend oder weniger neue Kunden auch onboarden. Ich meine, Wachstum ist ja immer noch da, ne? Das Unternehmen schrumpft ja nicht, sondern nur das Wachstum ist verhaltener. Und sie haben ja schon ein KI-Produkt, und das heißt Max und hat eben dahingehend viele KI-Funktionen, die ja das ganze Lieferkettennetzwerk integriert sind und damit natürlich diese riesen Burggraben nur vereinfachen, verbessern und skalierbarer machen. Und da kommt so bei mir so ein bisschen der Zweifel der Bewertung auf. Was sind 2,2 Milliarden? Das ist doch eigentlich gefundenes Fressen für all die Private Equity Unternehmen, die gerne solche Unternehmen schlucken, sie aufhübschen und dann wieder zurück an die Börse bringen oder auch weiterverkaufen für einen deutlich höheren Preis. Und hier, glaube ich, wird sich lange dauern, bis sich einer positioniert, denn das Schnäppchenpreis von 2,2 Milliarden, ja mein Gott, selbst wenn man das Doppelte zahlen würde von 4,4 Milliarden, ist dieser Burggraben bei weitem nicht finanziert. Ja, also das ist wirklich ein schönes Schnäppchen. Ich glaube, dass man hier auch selbst als Investor, als Privatinvestor eine gute Chance hat, ein gutes Chancen-Risiken-Profil bei dieser Aktie zu haben. Denn es sind ja immer noch 6-7% Wachstum. Ja, das haben wir bei hohen Qualitätsunternehmen auch. Aber hier ist eben auch das KGV unter 13, nahe 12. Und das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Hier schrumpft nichts, sondern hier wächst es nur langsamer. Und ja, bei der Bewertung könnte es gegebenenfalls einfach wirklich super spannend sein. Das heutige Thema, ich habe es am Eingang nicht gesagt, aus guten Gründen. Ich habe eine KI-Liste erstellt. Und diese KI-Liste ist, zumindest in der WhatsApp-Gruppe immer mal zu sehen. Die gebe ich da immer mal rein. Ich aktualisiere sie auch. Ich gebe da auch immer mal ein paar neue Kandidaten, die damit einfinden. Und naja, ich nehme mir natürlich ein paar Unternehmen heraus, die gegebenenfalls einen riesen Burggraben haben und gleichzeitig vielleicht auch eine Chance haben, mit KI stärker zu wachsen. Und ein paar hatten wir ja schon besprochen, letzte Folge, ja, mit dem Anthropic-Schock. Anthropic ist mit diesem Cloud-Cowork natürlich enormst weit gegangen und hat natürlich tatsächlich hinterfragt, welche Softwarekonzerne in Zukunft noch überleben werden und welche nicht. Und die Börse ist da recht pauschal, denn es ist Unsicherheit am Markt. Unsicherheit heißt, dass einfach nichts Greifbares da ist. Ja, also man hat eine Sicherheit, wenn man sagt, okay, hier Wachstumsraten passt und eigentlich keine große Konkurrenz. Aber jetzt kommt plötzlich was komplett Neues in diesem Markt. Das ist einfach eine sehr starke KI, die sich selbst über verschiedene Aufgaben hinweg alleinig verständigen kann, ohne dass man jetzt noch 5 Personen braucht, die diese KI steuert. Und das macht eben so ein bisschen Angst, aber eben auch ein bisschen sehr pauschal. Und neben denen, die man letzte Woche schon angesprochen hat, haben auch einige gefragt, was macht denn Moody's da jetzt eigentlich so wahnsinnig erfolgreich? Warum ist dieses Geschäftsmodell so sicher? Und wir hatten ja auch darüber gesprochen im letzten Folge, dass es wirklich ein tiefes Verständnis dafür gibt, oder vielleicht auch Unverständnis, was Moody's eigentlich genau macht. Sie geben ja nicht nur Ratings raus, so nach dem Motto, ja, Daten XY, frei zugänglich, und jetzt kann da jeder so seine Ratings ziehen, sondern es ist tatsächlich ein bisschen komplexer. Sie sind ja quasi das Schufa-System für große Konzerne. Und wenn Volkswagen, Apple oder wie sie alle heißen, eben auch durch neue Ausgabe von Anleihen Milliarden brauchen, gehen sie eben jetzt nicht zur nächsten Bank, sondern suchen natürlich große Investoren, Pensionskassen, Versicherungen und so weiter. Und da brauchen sie natürlich ein super Rating. Und da sind sie tatsächlich so eine Art Schufa, denn alles wird durchleuchtet von Moody's in den Bilanzen und dann werden eben diese Schulnoten, die man kennt, ja, AAA und so weiter, vergeben. Das kriegen nicht viele. Das hat schon einen gewissen Standard, den man da eben hat. Und wenn es auch BBB Plus ist, wie auch immer, ist das natürlich immer erstmal eine Aussage, die zumindest schon mal für den jeweiligen Schuldner wichtig ist, um das Geld zu bekommen. Und auch für den, der das Geld gibt, ist natürlich wichtig, ob er sein Geld zurückbekommt. Ne? Und das Geniale daran ist, dass diese Dienstleistung nicht von denjenigen bezahlt wird, der da investiert oder diese Note liest, sondern es sind ja die Konzerne, die genau diese Bewertung haben wollen. Das heißt, sie bezahlen Geld dafür. Liebe Moody's, schau mal in unsere Bilanz, was sagt es denn? Kriegt noch ein paar Daten mehr, ne, was eben da gebraucht wird. Und dann gibt es eben eine Bewertung und die bezahlt dann am Ende VW. Aber warum macht das zum Beispiel VW? Um einfach dahingehend natürlich deutlich bessere Zinsen zu bekommen. Ja, also wenn sie dann zum Beispiel wieder diesen Kredit bekommen und dieses Rating vorlegen können, sind sie natürlich mit einem besseren Zinssatz ausgestattet, was natürlich deutlich mehr Geld spart, als sie hier investiert haben für ihre Ratings. Und der riesengroße Burggraben ist eben dieser Türsteher-Effekt. Ja, große Pensionskassen werden jetzt hier nicht auf irgendeinem kleinen KI-Stempel oder irgend so ein Add-on das Vertrauen setzen. Ne? Das sind gewachsene Strukturen und die darf ja auch nicht einfach mal jemand Anleihe kaufen, die irgendwo gerade durch eine KI geprüft wurde. Ja, vor allem, weil die Datenschätze bei Moody's und auch bei S&P Global im Übrigen drin liegen von über 600 Millionen Unternehmen, also auch historisch. Und das ist nicht abbildbar, einfach mal so. Also auch wenn da irgendwo ein Unternehmen X in Y sitzt, ist das bei Moody's mit im Rating drin. Und da können Sie all das prüfen, was man in frei zugänglichen Daten nicht bekommt. Denn man darf auch nicht vergessen, nicht alle Unternehmen sind an der Börse und zahlen oder geben ihre Zahlen da frei zur Verfügung. Es gibt auch viele Privatunternehmen, die natürlich das gleiche Problem haben und auch ein Rating brauchen. Und da sind diese Daten eben nicht frei zugänglich für irgendeine KI zum Trainieren, sondern bei Moody's in den Büchern, weil sie haben den direkten Draht zum Beispiel zum Handelsregister in Deutschland, aber eben auch zu all den gleichen Themen in jeglichen Ländern. Dafür bezahlen sie auch sehr viel Geld durchaus, aber bekommen natürlich durch den Mehrwert der Ratings natürlich einen sehr starken Cashflow rein. Und so ist Moody's natürlich ein absoluter Platzhirsch, zusammen mit S&P, muss man sagen. Da ist vor allen Dingen Vertrauen ganz wichtig. Und ein Tech-Startup kann jetzt sich einfach mal eine Rating-Agentur gründen und da die Finanzwelt das Vertrauen einfach abschöpfen. Das klappt halt einfach nicht. Und insofern kann zwar die KI Bilanzen lesen, aber hier braucht man eben auch den vertrauenswürdigen Stempel von den beiden Gesagten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, um das einzuordnen, dass man hier gewisse Regularien hat, natürlich auch gewissen Vertrauen, gewisse Verantwortung natürlich auch als Investor wiederum hat. Und da ist Moody's und S&P Global natürlich an allererster Front. Und WhatsApp-Mitglieder wissen natürlich auch schon, dass ich investiert bin seit Ende letzter Woche bei Moody's, aber auch bei S&P Global. Beides starke Unternehmen aus meiner Sicht, die eben diesen Burggraben haben. Und das, was man vergessen kann schnell, mit KI werden sie nur noch stärker. Das ist etwas, was es natürlich leichter macht, die Ratings rauszugeben, weil man einfach die Daten, die man hat, viel besser noch gesammelt bekommt, viel schneller, viel effizienter. Und das ist etwas, was man als durchaus starken Mehrwert bezeichnen kann. Insofern bin ich da stark überzeugt von, auch wenn man mal auf den Kurs von Moody's schaut, ist die Aktie ja wieder ein Stück zurückgekommen zuletzt, aber nach den Quartalszahlen eben auch schnell wieder hochgebounced. Und so hatte ich zwar kurzzeitig ein dickes Minus drin, aber ich bin mittlerweile wieder im Plus, weil sie einfach sehr gut angelaufen ist. Und auch S&P Global ist relativ ähnlich, muss man sagen. Und langfristig ist das ein Dauerläufer. Rücksetzer dieser Art haben sich immer gelohnt. Trotzdem natürlich der Disclaimer-Hinweis, passt auf, trifft selbst eure Entscheidung. Ja, immer noch mal eine Nacht drüber schlafen, bevor man kauft. Aber ich glaube, bei Moody's hat man historisch selten was falsch gemacht. Auch wenn es immer mal so ein paar Rücksätze oder mal Seitwärtsphasen gibt. Aber wie auch schon bei anderen Unternehmen, ist es eine gute Chance, vielleicht da günstig in ein Qualitätsunternehmen einzusteigen. Moody's hat auch vor kurzem die Quartalszahlen rausgebracht und auch in dieser Woche ziemlich stark überrascht. Die lagen deutlich über den Erwartungen, umsatzseitig, gewinnseitig. Kann sich wirklich sehen lassen. Auch hier der Einsatz von KI bei Moody's selber ist nicht nur ein Plan, sondern auch Realität. Die Einführung zeigt hier auch eine Beschleunigung der Nutzung und das ist natürlich auch etwas, was hier einen riesen Vorteil bietet. Ein Unternehmen, welches ebenfalls diese Woche berichtet hat, aber zu meiner KI-Liste gehört, ist, oder heimliche KI-Gewinnerliste, ist Verisk Analytics. Auch ein Hinweis aus der Community, Mensch, schau dir das doch mal an, was ist da los? Und Verisk Analytics ist so eine Art zentrales Gehirn für Versicherungen. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Autoversicherung oder eine Gebäudeversicherung bist in den USA, musst du natürlich profitabel bleiben und musst natürlich schauen und genau berechnen, wie hoch das Risiko ist, dass ein Haus in Florida durch einen Hurricane zerstört wird oder ein Auto in New York gestohlen wird zum Beispiel. Und jetzt hat eine einzelne Versicherung, von mir aus die Allianz in dem Falle, niemals genug eigene Schadensfälle, um das Risiko für jedes Postleitzahlengebiet, für jede Situation perfekt zu berechnen. Und hier hat Verisk über Jahrzehnte hinweg natürlich eine super Lösung. Und sie sind dann eben die Datensammler seit Jahrzehnten für die Schadensdaten von wirklich fast allen US-Versicherungen in einer gigantischen Datenbank. Und die ist auch geheim, also nicht frei zugänglich. Auch da kommt man also nicht einfach mal so ran mit KI. Und das ist ein riesen Burggraben. Und sie haben einen doch spannenden Trick, dessen Burggraben dadurch auch wirklich unterstrichen wird. Und zwar lassen sie Versicherungen nur den Zugriff auf diese schlauen Algorithmen und historischen Datenbanken von Verisk haben, wenn sie selbst vertraglich zustimmen, ihre Schadensdaten an Verisk abzutreten. Und so ist es ja wirklich so eine Art, man muss sagen, Domino-Effekt. Und dieser Domino-Effekt ist natürlich schon sehr weit fortgeschritten. Das heißt, Verisk arbeitet schon mit wirklich sehr vielen Unternehmen zusammen, vielen Versicherungen und hat wirklich einen Datenberg. Und Leute, KI liebt doch Daten. Und um das noch viel effizienter zu machen, kann man hier natürlich KI einsetzen für Verisk, aber nicht gegen. Und auch hier ist natürlich Vertrauen und Zuverlässigkeit ein Riesenthema. Und da diese Daten nicht einfach mal frei zugänglich sind, ist es natürlich schwierig, da als KI-Startup oder irgendeine Software, die da gebaut wird, das Thema hier runter zum Markt zu holen, ne? Oder wirklich eine echte Gefahr darzustellen. Und diesen exklusiven Datenschutz, den bekommt man natürlich mit der Premium-Software von Verisk zusätzlich natürlich auch mit KI mittlerweile. Und das ist wirklich ein Monopol, den bekommt man nicht einfach mal so ins Straucheln gebracht. Aber die Verisk-Aktie ist halt extrem gefallen und eine Bewertung von 23 kennt man bei Verisk gar nicht so oft. Insofern könnte es auch hier eine schöne Chance sein. 25 Milliarden Market Cap, auch hier die umsatzseitige Ziele wurden übertroffen. Gewinntechnisch sahen sie über den Erwartungen. Das ist auch sehr, sehr gut. Sie haben sehr gute Zahlen auch für das laufende Jahr, klar ein bisschen unter den Erwartungen, aber es ist wirklich nur ein Müh, was natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass hier und da auch in diesem Bereich natürlich irgendwo gespart wird, ne? Da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, aber sie sind trotzdem schon sehr, sehr stark und das zeigen eben auch hier wieder die Zahlen und die Aussichten, aber die Aktie ist eben gerade mit einem Discount versehen. Ja, das macht natürlich Qualitätsjägern schon eine gewisse Gier, muss man fast schon sagen. Also mir geht es zumindest so, Verisk Analytics stark runtergekommen, bei $160 gedreht. In etwa kamen wir von $325 und durch den Rücksetzer hat man natürlich eine Chance, eine Qualitätsaktie, die immer historisch mit dem hohen KGV und einer hohen Bewertung durch den Burggraben bewertet wurde an der Börse, für einen doch recht deutlichen günstigeren Preis zu bekommen. Ein Unternehmen, worauf ich noch eingehen möchte, ist Nick Global, und sie sind so ein bisschen, ja, gerade mit dem GfK natürlich ein enormst weltweiter Player, um Daten sichtbar zu machen für Anbieter, und ich habe die ja schon mal als Tenbacker der Woche mitgebracht, bin selbst investiert, überlege ich hier die zweite Position bald zu eröffnen, und Nick Global Intelligence hat einfach auch einen Datenschatz von täglich, ich sag mal, all den Händlern, die irgendwo irgendwelche Produkte sehen möchten, und wenn eben Procter & Gamble wissen möchte, wie ist die Windelgröße 5 gelaufen im Kaufland in Buxtehude, dann ist das darüber abbildbar tatsächlich, wie gut es verkauft wurde mit diesem Stand, vielleicht auch mit der Zweitplatzierung, vielleicht auch mit dem Angebotspreis. Und all diese Daten werden natürlich mit KI nur noch deutlich stärker. Und das sind aber Daten, die sind nicht frei zugänglich. Auch hier kann ich einfach mal ein Startup um die Ecke kommen und sagen, oh, hier, das bastle ich jetzt einfach nach und mache dem Geschäftsmodell von Nick Global große Konkurrenz. Das wird nicht klappen. Und daher auch hier eine schöne Chance, gerade nachdem das Unternehmen jetzt wieder runtergekommen ist. Kurzzeitig waren sie ja wieder bei $18, jetzt wieder runtergestürzt aufgrund dieser ganzen KI-Angst, die umgeht. Und gleichzeitig natürlich auch, muss man sagen, bei Nick Global ist eine hohe Verschuldung da, die von dem Private Equity Unternehmen, welches sie an die Börse gebracht haben, mitgegeben wurde. Aber die Cashflows von diesem Unternehmen sind so stark, dass sie sich diese Verschuldung leisten können und nach abbauen können. Die ist zwar gerade sogar einen Ticken höher als die Marktkapitalisierung, aber darüber sollte man sich vielleicht nicht hinwegtäuschen lassen, wenn man mal die Cashflows anschaut, die hier jeden Monat und auch die Stabilität des Unternehmens sind ja quasi nicht wegzudenken. Dann könnte man hier durchaus eine Chance haben, einen Hidden Champion auf die nächsten 10, 20, 30 Jahre einen wunderbaren Dauerläufer zu erhalten, auch wenn es jetzt noch ein bisschen dauert, und vor allem, weil jetzt auch diese Lock-up-Phase nach dem IPO ist, natürlich immer die Verkäufer, die jetzt auch endlich verkaufen dürfen, oder die Investoren, die verkaufen dürfen, die haben ja erst eine Sperre von 180 Tagen nach dem IPO und danach dürfen sie ihre Aktien loswerden. Naja, das ist natürlich schon passiert und deswegen hat man hier vielleicht eine ganz gute Chance einzusammeln, was, ich sag mal, andere immer noch mit fetten Gewinnen nach dem Börsengang eben jetzt verkauft haben. Insofern auch hier eine schöne Chance auf meiner KI-Liste, die ich eben jetzt immer weiter auch weiter aufbaue. Da sind einige Unternehmen dabei, die wir in der letzten Folge schon besprochen haben und eben heute natürlich auch aufgrund der Aktualität der Quartalszahlen. Eine Meldung kam heute noch rein, und zwar, dass Johnson & Johnson tatsächlich den Verkauf des Orthopädie-Geschäfts Depuy Synthes im Wert von mindestens knapp $20 Milliarden betragend, also schon sehr großes, ein großer Bestandteil von Johnson & Johnson, den möchte man wahrscheinlich verkaufen. Und hier scheinen auch wieder Private Equity Gesellschaften Interesse bekundet zu haben. Und das berichtet Bloomberg. Wir wissen ja, wenn Bloomberg was berichtet, ist es oft oder ist da oft was dran, und häufig hat man danach die Nachricht. Ich glaube, das könnte spannend sein, weil diese Einheit mit 9,3 Milliarden US-Dollar nicht klein ist. Ich glaube, dass Johnson & Johnson sich weiter fokussieren möchte auf die stark wachsenden Bereiche. Das heißt, gutes Unternehmen, guter Teil des Unternehmens, den man verkaufen möchte, aber vielleicht mit der Chance, noch sportlicher zu wachsen im Kerngeschäft, und auch das vielleicht eine strategisch kluge Entscheidung von Johnson & Johnson. Wie gesagt, nochmal die Einladung, kommt in unsere WhatsApp-Gruppe. Dort könnt ihr natürlich auch die Fragen gleich direkt stellen, auch wenn irgendwas ist, irgendwelche anderen Fragen sind. Die Community ist insgesamt natürlich eine gewisse, hat eine gewisse Erfahrung schon natürlich am Markt und kann da Sachen einschätzen. Auch für Neulinge sicherlich nicht ganz schlecht an der Börse, um einfach die Sicherheit zu haben. Vor allen Dingen auch um die Einordnung, wenn mal Börsen runterfallen, wenn es gerade mal schwankt. Und manchmal hat man das Gefühl, die Börsen sind ja gerade runtergeknallt, aber wenn man dann doch mal die Indizes anschaut, ja mein Gott, das ist halt ein Grundrauschen, ne? Und da sieht man eben erstmal, was es dann doch bedeutet, in Einzelaktien zu investieren und dann cool zu bleiben, auch wenn es mal 20-30% runtergeht. Und vielleicht dann auch die Alternative zu sehen, den ETF, der tatsächlich den Markt hier sogar positiv schlägt, weil eben die Big Techs gut performen und eben bei all diesen technologischen Wandel ganz vorne mit dabei sind und dementsprechend natürlich die Qualität mitbringen. All das, umrunden wir natürlich da, und deswegen die 4 Euro sind wahrscheinlich sehr gut angelegt, würden wir jetzt mal so behaupten. Ja, nächste Woche gibt es natürlich Nvidia spannende Sachen oder spannende Zahlen natürlich auch. Die Erwartungen sind hoch. Gerade Blackwell wird hier sicherlich nicht enttäuschen. Das ist natürlich weiterhin ein ganz spannendes Thema für den Gesamtmarkt und bewertet gerne unseren Podcast mit am besten 5 Sternen. Wir würden uns sehr freuen und damit kann man natürlich auch mal eine oder einen Monat die WhatsApp-Gruppe kostenlos testen. Und dann freue ich mich schon wieder auf die nächste Folge, auf nächste Woche, wenn wieder viel passiert. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.